Hallo und herzlich willkommen zur 161. Folge des Runner's World Podcasts. Und in dieser spricht mein Kollege Urs Weber mit zwei spannenden Gästen, Silja Mühlebach und Thomas Dreißigacker. Silja ist Athlete Partnership Managerin bei On und dort verantwortlich für das On Youth Camp. Thomas ist einer der renommiertesten Lauftrainer der Welt und Head Coach des On Athletic Clubs Europe. Die beiden arbeiten täglich daran, junge Talente zu finden und durch optimale Förderung aus ihnen erfolgreiche Läufer zu machen. Wie genau das Potenzial der Athletinnen und Athleten ausgeschöpft werden soll und was hinter dem Engagement von On steckt, erfahrt ihr in dieser Folge, die euch von On präsentiert wird. Viel Spaß!
Im heutigen Runner's World Podcast geht es um die Schweizer Sportmarke On, die tatsächlich erst 2009 gegründet wurde. On hat dann in 15 Jahren einen kometenhaften Aufstieg gemacht und ist heute in über 60 Nationen erhältlich, mittlerweile eine Aktiengesellschaft, hat aber nach wie vor eine der stärksten Wachstumsraten aller Sportbrands. Aber im heutigen Podcast geht es nicht nur um Mittelsohlenschäume, Biomechanik, Pronationsstützen oder Schnürsenkellängen, so wenn wir das sonst oft mit Vertretern der Sportmarken machen, wenn wir da fachsimpeln. Darum geht es vielleicht nachher auch ein bisschen. Aber wir widmen uns auch ganz anderen Themen. Denn zum Podcast begrüße ich zwei ganz besondere Mitarbeiter von On. Das ist zum einen die Silja Mühlebach. Hallo Silja, wo erreichen wir dich eigentlich?
Hallo Urs, vielen Dank zuerst mal für die Einladung. Ich bin bis Ende Woche geschäftlich gerade noch in den USA an der Ostküste in Charlotte, North Carolina. Aber ja, freue mich auf jeden Fall sehr, hier zu sein heute.
Ja, sehr schön, dass du da bist, Silja. Wir kommen gleich natürlich noch drauf, was du machst und welche Funktion du hast. Aber erstmal begrüßen wir unseren zweiten Gast von On. Der ist vielleicht dem ein oder anderen Laufinsider schon ein Begriff als Trainer oder Trainingswissenschaftler. Das ist der Thomas Dreißigacker. Hallo Thomas, von wo bist du uns zugeschaltet?
Hallo, ich bin in Südafrika in Dulstrom im Höhentrainingslager mit meinem Team. Und ja, gleiche Zeitzone oder fast die gleiche Zeitzone, aber ein bisschen andere Klimazone.
Wir werden gleich neidisch. Wir nehmen die Aufnahmen hier im November auf. Da ist ja gerade in Nordeuropa eher typisches Novemberwetter. Silja, du bist 2022 als Projektmanagerin in das Athletenpartnerschafts- und Strategieteam von On gekommen. Und jetzt bist du seit Anfang dieses Jahres, seit Anfang 2024, Athlete Partnership Manager. Silja, wie lässt sich das jobmäßig zusammenfassen? Wofür bist du zuständig?
Genau, also ich bin, wie du schon gesagt hast, seit 2022 bei On und im Team, das nennt sich bei uns Athlete Strategy and Partnership. Und unser Team oder jetzt auch ich persönlich, wir kümmern uns um die Identifizierung, um die Betreuung sowie auch Aktivierung von Top-Talenten in verschiedenen Sportarten, in der Leichtathletik natürlich, im Triathlon, Trailrunning und auch Tennis. Und unser Ziel ist es wirklich, unseren Athletinnen und Athletinnen auf und neben der Bahn rundum zu betreuen und sie ganzheitlich zu unterstützen. Der Name Partnership, der wurde bewusst gewählt, da wir seit den Anfangszeiten sehr viel Wert darauf legen, dass dies eine beidseitige Beziehung ist und dass das Feedback unserer Athleten und Athleten natürlich sehr wichtig ist, sei es jetzt bei den Produkten oder auch Services, die wir zur Verfügung stellen. Das Feedback, das wir von unseren Athleten und Athletinnen bekommen, das ist für uns wirklich sehr zentral, um das bestmögliche Umfeld zu schaffen. Und vielleicht wichtig noch kurz zu erwähnen, auch weil Thomas ja hier heute dabei ist, es gibt verschiedene Arten, mit uns eine Partnerschaft einzugehen. Das heißt, wir haben verschiedene Setups, wie wir mit Athleten und Athleten zusammenarbeiten. Einerseits gibt es das OSC, den On Athletics Club, der von Thomas geleitet wird in Europa. Da haben wir global drei verschiedene Clubs. Und das Ziel des OSC ist es wirklich, ein Rundum-Paket für unsere Athleten und Athletinnen anzubieten. Das heißt inklusive Coach, Housing, Physio, Sportpsychologe und so weiter. Und gleichzeitig gibt es auch die Möglichkeit, individuell mit uns zusammenzuarbeiten. Das heißt, viele unserer Athleten und Athletinnen trainieren individuell, alleine oder auch schon in existierenden Trainingsgruppen außerhalb des OSC. Und dies ist auf jeden Fall wichtig zu erwähnen, dass wir verschiedene Arten haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Und im Zentrum bei solchen Entscheidungen ist es wirklich, dass wir das perfekte Setup finden für die Athleten und Athletinnen. Und dass wir gemeinsam wirklich eine gute Lösung finden, wie sie schlussendlich den Weg zur Spitze finden.
Silja, das war super. Das war jetzt genau die Hinleitung zum Thema, die ich mir eigentlich hier aufgeschrieben hatte. Aber das hast du viel besser gesagt. Denn das ist jetzt Thema bei uns hauptsächlich im Podcast. Darüber wollen wir mit euch sprechen. Wie On mit den Athleten partnerschaftlich zusammenarbeitet, was wir alle in den letzten Jahren ja immer schon medial mitbekommen haben und social mitbekommen haben, wie eng die On-Athleten mit der Marke verknüpft sind und wie erfolgreich vor allen Dingen auch die Top-Athleten aufgetreten sind in den letzten Jahren und nicht zuletzt dieses Jahr bei Olympia, bei den Europameisterschaften in Rom. Und da habt ihr beide eine ganz tragende Rolle. Silja, ein Stichwort wollte ich dich gleich zu Anfang noch fragen. Du bist auch federführend bei der Einführung des On Youth Camps beteiligt gewesen, das dieses Jahr im 2024 zum dritten Mal stattfand und über das wir nachher noch ausgiebig sprechen wollen. Aber Silja, ganz kurz, was ist das On Youth Camp?
Genau, also das, wie du schon gesagt hast, das wurde dieses Jahr zum dritten Mal durchgeführt. Und das Ziel des Camp ist es wirklich jungen Talenten. Jetzt dieses Jahr hatten wir 13 Talente aus Europa, die im Alter von 15 bis 17 sind. Und das Ziel ist es wirklich, denen so einen Einblick zu geben, was bedeutet es eigentlich als Spitzensportler, als Spitzensportlerin zum Trainieren. Und da haben wir das Ganze auch ein bisschen abgeleitet vom OSC. Das OSC trainiert als Spitzensportteam. Und für diese jungen Nachwuchsathleten und Athletinnen, die werden nach St. Moritz eingeladen für 10 Tage. Und die kriegen ein bisschen ein Behind the Scenes. Was bedeutet das, als Spitzensportler zu leben, zu trainieren? Und wichtig für uns ist auf der einen Seite natürlich interessantes Training für die, einfach mal zu schauen, was bedeutet eigentlich Höhentraining? Welche Einflüsse hat das Höhentraining auf meinen Körper? Wie reagiere ich da? Aber zusätzlich ist es für uns auch extrem wichtig, verschiedene Workshops anzubieten, weil das Ganze neben der Bahn, wie ich vorher kurz erwähnt habe, das ist für uns genauso wichtig wie auf der Bahn. Und kann gerne da nachher noch ein bisschen tiefer drauf eingehen.
Ja, unbedingt. Also weil das ein ganz, ganz, ganz spannendes Projekt ist, was ja auch ein Anlass war, dass wir uns heute hier verabredet haben zum Podcast. Und vielleicht müssen wir aber ganz kurz nochmal gemeinsam eine Kurve drehen zur Marke On, weil ich habe es eben, deswegen habe ich es eben im Intro so betont, tatsächlich erst 2009 gegründet, vorgestellt. 2010 kamen dann so die ersten Produkte in den Handel, auch in Deutschland, die ersten Running-Schuhe. Und das ist ja alles noch gar nicht lange her. Ich kann mich noch gut erinnern, wie die Marke vorgestellt wurde von den drei Markengründern, damals, die zusammen aufgetreten sind auf der Sportartikelmesse in München. Der Olivier Bernhard mit seinen beiden Partnern David Allemann und Caspar Copetti. Und da war es ein kleiner Haufen, eine kleine Gruppe von Leuten, die sich da dann um die geschart haben. Wie viele Mitarbeiter sind heute bei On tätig, Silja? Du hast eben schon so von den Projekten erzählt. Wie viel sind es da insgesamt? Weißt du das? Oder gibt es da so eine ungefähre Zahl?
Genau, also die wächst natürlich konstant. Jeden Monat ist es wahrscheinlich eine andere Zahl, aber momentan arbeiten global über 3000 Mitarbeitende bei On. Wow. Das inkludiert auch die Mitarbeitenden, die in den verschiedenen Flagship-Stores arbeiten. Wir haben ja da auch in den letzten 2 Jahren sehr viele neue Flagship-Stores eröffnet, überall auf der gesamten Welt. Und vielleicht noch kurz zum Vergleich. Ich habe ja vor 2,5 Jahren angefangen bei On. Da waren es circa 1500 Mitarbeitende global. Das heißt, jetzt innerhalb der letzten 2 Jahren hat sich diese Zahl verdoppelt. In unserem Team Athlete Strategy and Partnership waren damals, als ich angefangen habe, 8 Leute und heute umfasst das Team global 25. Wow. Also man sieht wirklich, wie das Team jetzt, unser Team spezifisch, aber auch On als gesamthaftes Unternehmen sehr, sehr stark gewachsen ist und das wird sich in den nächsten Jahren nicht ändern.
Das spricht ja dann auch für den Erfolg dieses Konzepts und des Teams in eurer Arbeit. Kommen wir gleich mal auf jeden Fall noch drauf zurück. Aber Thomas, erstmal zu dir. Ich habe es eben schon einleitend gesagt, du bist als Trainer sicherlich einigen in der Laufszene, in der Running-Szene bekannt durch deine Zeit und deine Tätigkeit in Leipzig, wo du am IAT warst, am Institut für angewandte Trainingswissenschaft, lange Jahre. Seit wann bist du jetzt bei On dabei als Trainer? Du bist ja hauptberuflich jetzt Trainer sozusagen vom OSC-Team.
Genau, richtig. Seit Januar 2022 bin ich für das OSC, für On tätig. Und vorher war ich beim IAT und auch beim Deutschen Leichtathletikverband einige Jahre. Ja, seit 2012 eigentlich, seitdem ich mein Studium beendet hatte. Und ja, seit 22 jetzt schon fast 3 Jahre jetzt. Also die Zeit rennt mit dem Team. Und ja, auch hier ist das Team regelmäßig gewachsen. Nicht nur von den Athletenzahlen, auch von dem Betreuungsteam. Wir haben jetzt seit diesem Jahr noch einen zweiten Trainer mit dem Team, Vincent Guyot aus Frankreich. Wir haben einen Mentaltrainer, Silja hat es vorhin schon erwähnt, und zwei Physiotherapeuten. Also im Vergleich zum Beginn, Januar 2022, wo ich echt erstmal als einziges Staff-Mitglied gearbeitet habe, sind wir jetzt 5 im Staff für um die Athleten drumherum. Und genau, ja, auch hier wächst das stetig weiter und ja, wird immer professioneller.
Ja, Thomas, gib uns nochmal ein bisschen Einblick. Du hast Trainingswissenschaften unter anderem in Leipzig studiert, hast da sehr viel geforscht, gearbeitet. Was sind so deine Forschungsgebiete? Was ist so dein Steckenpferd?
Genau, ja, ich habe Sportwissenschaft, Bachelor und Master studiert und hatte im Anschluss angefangen, muss ich leider nur sagen, eine Doktorarbeit zu schreiben. Da war das Thema eigentlich Schnelligkeit und Sprinttraining im Mittel- und Langstreckenlauf. Also ich habe mich eigentlich mit allen meinen Abschlussarbeiten, Veröffentlichungen immer schon auch um Mittel- und Langstreckenlauf gekümmert. Und ja, bin aber jetzt, würde ich sagen, mehr auch in, ja, was physiologische Anpassungsprozesse angeht, versuche ich mich eher wiederzufinden, weil das doch wahrscheinlich das wichtigste Thema ist für den Ausdauersport, fürs Laufen. Und daher, ja, versuche ich mich da viel, viel, viel reinzudenken.
Mhm. Thomas, lass uns mal versuchen, ein bisschen den Bogen zu schlagen von der Sportmarke On, die wir Läuferinnen und Läufer natürlich alle vor allen Dingen durch die Schuhe kennen, durch die ikonischen On-Schuhe, aber auch natürlich durch die Bekleidung. Und wenn wir da jetzt den Boden spannen, bis hin zu den Athleten im Thema, also na klar werden sicherlich alle eure Athleten auch mit den Produkten ausgestattet, aber werdet ihr da quasi täglich oder regelmäßig gebrieft und kennt ihr die Produktrange von On?
Genau, also das ist gar nicht nur ein Briefing, das ist eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen den Athleten. Sie hat es vorhin schon ein bisschen angedeutet, wie wichtig es auch für die Firma On ist, wirklich es als Partnerschaft zu verstehen. Und so wird es auch gelebt letztendlich, dass es wirklich darum geht, dass die Entwicklerteams halt ganz eng mit den Athleten zusammenarbeiten, sich Feedbacks von den Athleten einholen. Ja, das kann dann sein, dass ein Entwicklerteam für die Schuhe nach St. Moritz kommt und neue Spike-Prototypen testet und die Athleten halt direkt Feedback geben. Es biomechanische Messungen gibt im Feld, dass die Schuhentwickler wirklich direkt wissen, was die Top-Athleten, für die ja letztendlich zum Beispiel Spikes entwickelt werden, was die denken, was man vielleicht verbessern kann. Und so ist das ein Prozess und wirklich eine enge Zusammenarbeit, was Schuhe und Entwicklung auch von Kleidung angeht. Und da sind sehr viele Athleten sehr eng involviert. Das ist jetzt nicht täglich, aber schon sehr, sehr, sehr regelmäßig in diesen Prozessen. Und dann gibt es Situationen, wo auch die Athleten im Headquarter in Zürich sind und gewisse Tests machen, um ja einfach, dass die Marke On und die Entwicklerteams die bestmöglichen Schlüsse treffen können. Und daher sind die Athleten da eng involviert.
Es ist ja auch eine bekannte Tatsache oder bei vielen Brands so, dass die ganz eng mit den Top-Athleten zusammenarbeiten, so wie du es ja schilderst, damit das Feedback zu den Produkten kommt. Hast du selbst jetzt, Thomas, viel gelernt über die Produktseite bei OnBest?
Ja, total. Ich meine, ich war vorher auch schon relativ lange Trainer und hatte natürlich auch gerade mit meiner Tätigkeit im Verband mit einigen Sportmarken zu tun, aber so eng wie jetzt mit On war ich nie involviert. Also, dass man auch sich die Labore mal anschauen kann, dass man wirklich auch wirklich, ja, ganz genau erklärt bekommt, wie aus was besteht der Schuh eigentlich, was ist dort wichtig, wirklich die ganzen Details, wie ein Schuh entwickelt wird, der ganze Prozess, bis ein Schuh dann wirklich auch auf dem Markt kommt und verkauft werden kann, das kriegt man normalerweise als Trainer ja so nicht mit und jetzt ist man da relativ eng dran und das ist schon auch für mich sehr interessant, ja.
Ich hatte eben schon gesagt, an manchen Stellen wird es vielleicht mal ein bisschen nerdig hier im Podcast und da an der Stelle lass mich bitte gleich mal einhaken, denn eine sensationelle Neuerung, die es ja in diesem Jahr gab, die ihr auch mit dem On-Team in Paris vorgestellt habt während der Olympischen Spiele, war zum Thema Stichwort Lightspray, also eine ganz neue Technologie, die das Leistungsvermögen der Läufer verbessert, also sprich eine Schuhtechnologie. Und vorab gefragt, wir werden vielleicht gleich noch genauer sprechen, welche Erfahrungen habt ihr mit Lightspray gemacht? Habt ihr Athleten die mit dem Schuh, mit dem Helen Obiri unter anderem ja den Boston-Marathon gewonnen hat. Habt ihr da mit der Technologie schon Erfahrung gemacht, Thomas?
Ja, ja, na klar. Es sind einige Athleten von mir auch mit dem Schuh bei den Olympischen Spielen gelaufen, letztendlich. Und ja, letztendlich ist es so, dass auch hier der Schuh wurde halt im Training das erste Mal vorgestellt. Und viele Athleten waren am Anfang ein bisschen skeptisch, ob das wirklich stabil genug ist. Und waren dann ziemlich schnell sehr begeistert, als sie die Schuhe anprobiert haben und gemerkt haben, okay, das ist, auch wenn es vielleicht auf ersten Blick nicht so aussieht, super stabil. Und ja, haben ein total gutes Gefühl in dem Schuh gehabt. Und dann haben die ersten Athleten in den Wettkampf getestet. Bei uns mehr auf der Bahn, weil ich ja größtenteils Athleten auf der Bahn habe, also Spikes mit der Lightspray-Technologie. Aber ja, und letztendlich, wie es oft im Athletenkreisen ist, wenn die ersten Athleten damit laufen und gute Leistung bringen und begeistert sind, dann lassen sich andere Athleten natürlich schnell überzeugen, es doch auch mal auszuprobieren. Und dann sind letztendlich doch ziemlich viele Athleten davon begeistert und nutzen den Schuh auch regelmäßig in den Wettkämpfen.
Lass mich da mal nachhaken oder vielleicht auch an Silja gefragt, weil Lightspray, vielleicht mal die kleine Kurve müssen wir drehen. Das ist eine ganz neue Technologie und zwar bezieht die sich nicht auf die Herstellung der Mittelsohle, dieser Carbon-Mittelsohlen, von denen man ja heute so viel spricht, sondern es ist eine, also kann man tatsächlich so sagen, nicht übertrieben, eine revolutionäre Art und Weise, das Obermaterial herzustellen, das nämlich tatsächlich in einem Sprühvorgang entsteht. Unter Beschlag von Heißluft werden da ETPU-Kügelchen von einem Roboterarm um die Mittelsohle gelegt und gesprayt, deswegen Lightspray. Und das Ganze, und das macht das eben so besonders bei diesem Obermaterial, das ist kommt ohne Schnürsenkel aus. Das ist also, ja, darf man das so sagen, wie eine Socke schmiegt sich der Schuh um den Fuß?
Ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also und das ist genau das Feedback, das wir von Athleten erhalten. Der Schuh sieht ziemlich futuristisch aus, kann man so sagen. Und man kann sich das vielleicht anfangs gar nicht so richtig vorstellen. Wie kommt man da überhaupt in den Schuh rein? Und schlussendlich, wenn man dann im Schuh drin ist, ist das wirklich das Gefühl. Und deshalb ist das auch schwierig, natürlich jetzt zu vermitteln über Worte, was eigentlich das Gefühl ist. Aber der Schuh, der ist extrem leicht. Der fühlt sich wirklich an wie ein Socken. Und das viele haben auch gesagt, wenn sie laufen, es fühlt sich ein bisschen an wie Fliegen. Und ich glaube, das ist ja vielleicht eine gute Beschreibung, wie sich der Schuh anfühlt, wenn man den jetzt nicht selber trägt. Aber auf jeden Fall eine Technologie, die komplett anders ist. Ich glaube, auch Schuhe ohne Schnürsenkel, das kennt man überhaupt nicht. Und wie Thomas vorher kurz erwähnt hat, wir hatten da auf jeden Fall einige Athleten und Athletinnen, die von Anfang an ein bisschen skeptisch waren, einfach weil man es nicht kennt. Aber sobald man das spürt, dann ist es wirklich ein komplett anderes Gefühl und man denkt, wow, wieso hat das vorher noch niemand gemacht?
Ja, also wir haben tatsächlich ja so ein bisschen gefachsimpelt, auch im Runner's World Test Team und so. Also es gab mal diesen Nike Sock Racer und ähnliche Modelle, aber nie ein Modell, was so speziell auch eben für Wettkämpfe irgendwie ausgerichtet war. Und hier kam natürlich so die Assoziation auch zu Neoprenschuhen, so wie die manchmal so von kleinen Kindern am Strand oder so getragen werden oder auch von Leuten, die sie ihre Füße schützen wollen. Aber Lightspray ist natürlich eine ganz andere Kiste, eine ganz andere Geschichte, also auch von der Herstellung, denn das Material ist viel, viel leichter, der Schuh ist viel leichter und vor allen Dingen bei der Produktion, ich habe mir das selbst mal angucken können, da war ich fasziniert, das wird ja auch zonal hergestellt. Das heißt, das Obermaterial wird nicht in einem Stück oder wird in einem Stück hergestellt, ja, aber es sind verschiedene Zonen im Bereich des Obermaterials, wo der Schuh dann eben unterschiedlich fest gestaltet werden kann oder elastisch. Und ich kann mir vorstellen, Thomas, das ist gerade bei den Bahnathleten, die sind da sicherlich erstmal sehr skeptisch rangegangen, oder? Wie war da so dein Feedback da bei dem Produkt?
Ja, wie ich es eben angedeutet habe, die Skepsis war da, solange, bis sie den Schuh das erste Mal anhatten letztendlich. Ja, vielleicht war am Anfang die Skepsis da, ist der Schuh stabil genug in Kurven bei hohen Geschwindigkeiten. Aber letztendlich mit dem ersten Test, mit dem ersten Mal den Schuh anhaben und auf der Bahn laufen und dann hatten die Athleten eigentlich direkt das Gefühl, okay, der Schuh ist super stabil, umso schneller man läuft, umso besser ist der Schuh. Und diese Skepsis war eigentlich, ja, mit dem ersten Test komplett verflogen, wie Silja es eben auch schon gesagt hat. Klar, der Schuh sieht futuristisch aus, die Athleten kennen das nicht. Die haben das Gefühl, na gut, bei einer Schnürung kann ich den Schuh so festziehen, wie ich das möchte. Wie ist das jetzt hier bei dem Lightspray? Aber letztendlich ist diese Skepsis wirklich, wirklich eigentlich nach dem ersten Test komplett weg gewesen, ja.
Es gab so Anekdoten auch von Helen O'Beery, die letztendlich ja mit dem Schuh dann Boston gelaufen ist, jetzt sogar zweimal schon. Und die war auch anfangs sehr zögerlich. Ne? Ich weiß nicht, warst du dabei oder habt ihr mal Feedback gekriegt von Helen?
Genau, also unser Team, sei es jetzt auf der Athleten-Management-Seite, aber natürlich auch das Innovationsteam, die Entwicklungsteams aus Zürich, die waren konstant in Boulder in den USA, wo Helen ja trainiert. Und Helen war wirklich eine der ersten Athletinnen, mit der wir zusammengearbeitet haben, wenn es jetzt um Lightspray geht. Und ja, auch von ihrer Seite, sie kannte das überhaupt nicht. Und da ist natürlich immer ein kleines bisschen Skepsis dabei. Aber weil sie so nah involviert war und auch Dathan Britzenhain, ihr Coach, der war von Anfang an sehr, sehr nah da dran und hat natürlich auch Feedback gegeben. Und über die Monate, ich meine, das ist ja nicht was innerhalb von einem Monat passiert, das ist wirklich über längere Zeit, arbeitet man da zusammen, sie gibt Feedback, das Team geht wieder zurück nach Zürich, die arbeiten da weiter, versuchen das Feedback mit einzubeziehen und schlussendlich hatte sie in Boston den perfekten Schuh für sie und hat sich ja nachher dann auch gezeigt, dass sich das, ja, auch die ganze Arbeit von beiden Seiten auf jeden Fall gelohnt hat. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte. Ja, vielleicht hier eine kurze Anekdote dazu. Schlussendlich war ja ein kleines Team in Boston vor Ort, aber die meisten, die involviert waren, waren in Zürich. Wir hatten einen Livestream bei uns im Büro und haben das zusammen angeschaut. Und am Anfang war da natürlich schon auch ein bisschen Nervosität da von allen Seiten. Es war ziemlich ruhig. Man hat einfach mal 2 Stunden gewartet. Okay, wie läuft sie, wie fühlt sie sich? Und ja, das war ja einer der schönsten Momente, die ich erlebt habe bei On, als sie dann gewonnen hat. Und man hat wirklich gesehen, die verschiedenen Teams, die kommen da zusammen. Und der Moment, als sie da über die Ziellinie gelaufen ist, als erste Person, da war wirklich, ja, da haben wir uns einfach so, so gefreut, dass das alles geklappt hat. Und schlussendlich haben wir ein Produkt, wir haben Athleten, wir haben Coach und es muss zum Zeitpunkt X muss das zusammenstimmen. Und das war jetzt in Boston so ein Moment, wo einfach alles gepasst hat. Und das war unglaublich schön, das zu sehen.
Silja, da kann ich nur, ich nicke die ganze Zeit mit dem Kopf, weil das finde ich so faszinierend an der Geschichte, gerade mit den Materialien, gerade mit den Schuhen, mit der Ausrüstung in den letzten Jahren. Thomas, da würde mich mal deine Beobachtung so der letzten Jahre interessieren. Denn wir haben ja jetzt eine Phase, wo wir gesehen haben, dass die Produkte einen erheblichen Einfluss auf die Leistungsentwicklung und auch auf die Rekordentwicklung gehabt haben. Also Stichwort, es fängt an natürlich mit Carbon-Schuhen. Wie hat sich das aus deiner Sicht dargestellt?
Ja, eigentlich genauso, wie du gerade sagst. Ist natürlich Wahnsinn, was in den letzten Jahren passiert ist. Seit, ich glaube, 2016 das erste Mal Carbon-Schuhe gelaufen wurden bei den Olympischen Spielen und dann auf der Bahn das erste Mal 2019 bei den Weltmeisterschaften in Doha, glaube ich. Und vor allem, also das eine ist natürlich immer die absolute Leistungsentwicklung in der Spitze. Die ist in einigen Disziplinen natürlich enorm, jetzt gerade wenn wir bei Marathonfrauen schauen. Aber vor allem auch die Leistungsdichte hat extrem zugenommen. Man sieht das halt vor allem vielleicht auch Athleten, die vielleicht von ihren ja, Eigenschaften, was die Sehnen- und Muskelsteifigkeit angeht, ein bisschen schwächer sind, genetisch massiv profitieren von den Schuhen, mehr profitieren und dadurch dieser Vorteil, die Athleten vielleicht früher hatten, die dort besser aufgestellt sind, ein bisschen geringer wird, weil die Schuhe das ein bisschen wegmachen können. Dadurch nimmt die Leistungsdichte auch extrem zu. Das sehen wir eigentlich in allen Laufdisziplinen extrem. Und das ist, dadurch wird natürlich unser ganzes Umfeld, in dem wir uns bewegen, in dem wir uns leistungssportlich bewegen, immer noch mal kompetitiver. Dazu kommen auch sicherlich noch andere wissenschaftliche Entwicklungen, dass der Laufsport insgesamt deutlich professioneller wird. Vielleicht der Radsport ist dort vielleicht ein bisschen weiter in der Entwicklung, was Professionalität angeht. Im Laufsport, der holt da jetzt momentan doch weit auf und die Wissenschaft ist mehr einbezogen, Ernährungswissenschaft ist mehr einbezogen, ganz viele andere Themen auch. Und dadurch, denke ich, sieht man einfach, dass es auf der Welt überall vorangeht. Und vor allem interessant, denke ich, auch zu sehen, dass ja, Läufer aus Europa, Läufer aus den USA halt auch absolute Weltspitze sind und es vielleicht diese reine Dominanz der Afrikaner vielleicht nicht mehr ganz so ausgeprägt ist, wie es vielleicht vor 10 oder 15 Jahren war, wo man vielleicht als Mitteleuropäer oder auch Amerikaner gedacht hat, es ist relativ schwierig, dort in der Weltspitze mitzulaufen. Und jetzt kann man doch bei relativ vielen Disziplinen sehen, dass es doch gut möglich ist, auch als Europäer oder Mittelamerikaner da auf dem gleichen Level zu laufen. Und das ist doch interessant zu sehen. Und dann ist man eigentlich froh, dass man sich in dieser Zeit in dieser Welt bewegen kann, ja.
Ja, also zwei Aspekte, lass mich nochmal betonen, oder da will ich nochmal nachhaken bei dir, Thomas, weil du das hast das eben selbst genannt, die Running-Szene, der Profi-Laufsport ist sehr viel professioneller geworden, also eine Entwicklung, die wir im Radsport wahrscheinlich schon vorweggenommen haben, beziehungsweise wo der Radsport schon weiter war. Das eine Stichwort ist da natürlich das Teambuilding und das Arbeiten im Team, was es im Radsport schon sehr viel länger gibt. Jetzt gibt's das eben auch im Running. Ihr seid das beste Beispiel dafür, das OIC-Team, wo ihr also mit einer ganzen Gruppe von Athleten arbeitet, wo früher die Läufer doch eher dafür bekannt waren, zumindest in Europa, dass sie eher so diese Einzelkämpfer waren und weniger in Gruppen trainiert haben. Und das andere, du hast es eben auch genannt, und das ist ja dein Steckenpferd und wird häufig so ein bisschen, ich habe den Eindruck, wird manchmal so ein bisschen vernachlässigt, aber auch im Thema Trainingswissenschaft, Thomas, hat sich doch sicherlich viel entwickelt in den letzten Jahren, oder?
Ja, ich denke, bei vielen Athleten ist die Wissenschaft viel, 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 viel enger dran und viele Athleten holen sich da, denke ich, auch mehr Feedback von der Trainingswissenschaft, und das führt natürlich auch zu weiteren Leistungsentwicklungen, zu Optimierungsprozessen bei vielen Athleten. Und wie du es gerade sagst, natürlich sind Teamprozesse sehr, sehr wichtig, aber ich denke, es ist vor allem auch wichtig, dass es halt professionelle Teams um die Athleten gibt. Also, dass nicht nur ein Trainer da ist, sondern halt auch die anderen Aspekte, also Ernährungswissenschaft, Mentaltrainer oder Psychologen, Physiotherapeuten, Ärzte um die Athleten sind, die dann halt für Athleten bestmögliches Umfeld schaffen können, um sich halt auf die Arbeit zu konzentrieren, die Athleten machen müssen. Und ich denke, der Schritt, den gibt es in den USA vielleicht auch schon ein bisschen länger, dass es halt professionelle Gruppen gibt. Und in Europa kommt das jetzt nach und nach. Wir sind, denke ich, so die erste Gruppe seit 2022, die das jetzt macht. Und vielleicht gibt es ein paar weitere Gruppen, die in den Startlöchern stecken. Und das macht natürlich, auch hier wieder wird es dazu führen, dass die Leistungsdichte nochmal wieder immer weiter zusammenrückt. Und eigentlich ist das eine schöne Entwicklung letztendlich, weil dadurch der Sport natürlich viel, viel interessanter wird, wenn es verschiedene professionelle Gruppen gibt, die gegeneinander antreten und die Dichte sehr hoch ist. Das ist, denke ich, für Zuschauer und für Interessierte wird das immer spannender. Ich denke, keiner möchte sehen, wenn es Riesenabstände gibt, jeder möchte sehen, dass viele Leute zusammen auf die Zielgerade kommen und dann vielleicht um die Medaillen sprinten. Ich denke, die Rennen sind am spannendsten für alle und das ist eine gute Entwicklung, denke ich.
Ihr nennt es Athlete Kompass, den ihr da mit den Athleten durchführt. Wie sieht das aus, wenn so eine Athletin oder ein Athlet in das OEC-Team kommt? Was wird mit denen gemacht oder welche Betreuung erfahren die? Ihr habt es jetzt so mehrfach schon angedeutet, es ist eben nicht nur reines Training, sondern sehr viel mehr.
Mit neuen Athleten ist es immer, ich würde sagen, so ein bisschen stufenförmiger Prozess. Es kommt sicherlich immer ein bisschen darauf an, wo der Athlet herkommt, was der vorher schon gemacht hat. Aber grundsätzlich ist es bei uns jetzt erstmal immer so, dass es ein gewisses Kennenlernen gibt und auch eine gewisse Testphase gibt, die ein neuer Athlet durchlaufen muss, um einfach zu entscheiden, okay, ist das auch, passt das gut zusammen zwischen uns als Trainern und mit dem Athleten, aber halt natürlich auch von der anderen Seite für den Athleten ist so eine Entscheidung, in eine Gruppe zu gehen, den Trainer zu wechseln, schon durchaus eine wichtige Entscheidung für die Karriere. Und daher versuchen wir da jetzt das nicht schnell zu machen, mit Druck zu machen, sondern den Athleten auch die Zeit zu geben, zu schauen, okay, passt das für mich oder passt das vielleicht nicht. Wenn die Entscheidung dann einmal gefallen ist, dass der Athlet in unsere Gruppe kommt, ins OIC aufgenommen wird, dann fangen wir halt an, eigentlich das Netzwerk, um die Athleten eigentlich zu schnüren und aufzubauen. Das heißt, so nach und nach werden dann die verschiedenen Bereiche dort implementiert. Gibt es die ersten Gespräche mit dem Psychologen. Wir zwingen keinen, all diese Sachen zu machen, weil ich doch denke, wenn ein Athlet das gar nicht will, dann ist es schwierig, auch Sachen aufzuzwingen. Aber in der Regel ist es bei uns so, dass einfach, wenn die Athleten neu ins Team kommen und sehen, alle anderen Athleten machen das, dass die Athleten dann auch motiviert sind, diese Sachen anzugehen. Und die Athleten, die entscheiden, in so eine professionelle Gruppe zu gehen, die sind in der Regel sehr offen, eigentlich all diese Möglichkeiten, die dann geboten werden, auch zu nutzen. Und das sind halt, ich habe jetzt ein paar Beispiele schon genannt, mit Sportpsychologie, mit Trainingswissenschaft, mit Ernährungsberatung, Physiotherapie natürlich. Aber da gehören auch andere Sachen dazu. Da gehört auch dazu, dass es eine Karriereberatung gibt. Das heißt, was passiert vielleicht nach der sportlichen Karriere? Wie kann das vielleicht weitergehen? Was kann man parallel zur sportlichen Karriere vielleicht schon vorbereiten, um die berufliche Karriere danach vorzubereiten? Mhm. Das können Sprachkurse sein. Wir haben ja nun in unserem Team ganz viele verschiedene Nationen. Nicht jeder spricht perfekt Englisch. Das gilt für Athleten, das gilt aber auch für uns als Staff-Mitglieder. Ich habe in diesem Rahmen Französischunterricht genommen, um mich da weiterzuentwickeln und für die Olympischen Spiele ein Stück weit auch vorzubereiten. Also es wird einfach dort ein großes Netzwerk gesponnen, um die Athleten oder auch um uns als Staff-Team, um halt in allen Bereichen sich weiterentwickeln zu können.
Wie sieht's denn mit deinen Französischkenntnissen aus, Thomas? Schon erfolgreich?
Wir können jetzt zu Französisch wechseln, aber vielleicht, nee. Also, ja, ich bin natürlich nicht super fließend, aber gut genug, um eine Konversation zu führen. Und ich hatte Französisch in der Schule und habe das jetzt nochmal 2 Jahre gut auffrischen können. Und ich denke, ja, es sind alles Punkte, wo man sich dann auch persönlich immer nochmal weiterentwickeln kann. Mhm. Und ja.
Ist auch ein gutes Vorbild für die Athleten, ne? Wenn du dich dann, also gerade mit den Französischsprachigen natürlich auch, wenn du mit denen dann kommunizieren kannst. Silja, lass mich aber mal einhaken. Kannst du mal so vielleicht so persönliche Beispiele geben von Athletinnen oder Athleten, die ihr jetzt zuletzt betreut habt und wo die eure Methode oder eure Betreuung tatsächlich auch schon richtig positiv angeschlagen hat?
Ich glaube, da gibt es sehr, sehr, sehr viele verschiedene Beispiele und jetzt da nicht eins direkt rauspicken, aber ich glaube allgemein, wie auch Thomas schon gesagt hat, ist es jetzt im OSC oder sind das auch Athleten, Athletinnen, die alleine trainieren oder in anderen Trainingsgruppen. Bei uns ist diese persönliche Beziehung, die ist für uns extrem wichtig und das bedeutet, dass man zum Athleten vielleicht mal nach Hause fährt, das ganze Umfeld auch kennenlernt. Sei es jetzt Coach, sei es Eltern, sei es Freunde, um einfach ein bisschen mehr zu verstehen, wie lebt eigentlich auch der Athlet, die Athletin neben dem Sport. Wir haben auf jeden Fall diesen gesamtheitlichen Ansatz, wo es wirklich auch eben darum geht, nicht nur wie trainiert der Athlet, die Athletin, sondern was passiert eigentlich auch neben der Bahn. Wie auch Thomas schon gesagt hat, dieser Athlete Compass, den wir auch anbieten, da versuchen wir wirklich auch diese Lücken ein bisschen zu schließen. Und das sieht komplett unterschiedlich aus bei jedem Athlet, bei jeder Athletin. Und ja, die Beziehungen, die wir aufbauen, das sind langjährige Beziehungen. Und man beginnt an einem Punkt und versucht sich über die Jahre natürlich weiter kennenzulernen und die Athleten und Athleten so zu unterstützen, wie das geht. Also ich bin hier geschäftlich in den USA, weil ich genau das gemacht habe. Beim Athleten waren wir zu Hause und haben das wirklich den über 1-2 Tage einfach mal ein bisschen begleitet und das einfach mal angeschaut und um zu verstehen, passt das auch vom Brandfit her? Was sind die Werte des Athleten oder der Athletin? Was sind die Ziele? Was sind die Ambitionen? Und natürlich ist der Produktaspekt sehr wichtig und die Produkte müssen passen. Aber für uns ist genauso wichtig, passt der Athlet, die Athletin zu uns als Brand und wie können wir die Person unterstützen? Und ich glaube, dieses gegenseitige Kennenlernen und das gegenseitige gemeinsame Arbeiten und gemeinsam eine Lösung finden, das ist für uns auf jeden Fall das Wichtigste. Und ich glaube, wir haben so viele persönliche Beziehungen aufbauen können und das ist natürlich für uns dann auch umso schöner zu sehen, wenn wir an der Olympiade sind, an der Europameisterschaft und wenn wir natürlich die Erfolge sehen. Aber gleichzeitig ist es für uns auch extrem wichtig, dass wir auch in den schwierigen Momenten, wenn eine Athletin verletzt ist, dass wir da sind und das versuchen wir natürlich auch den Athleten zu spüren zu lassen, dass wir in jeder Situation, dass wir sie unterstützen. Und das ist sicher was viele Athleten sehr schätzen, dass man diese persönliche Beziehung hat. Und seien es jetzt Fragen zu Leichtathletik, zur Sportart oder auch sonst, dass wir da einfach auch die Unterstützung bieten können. Und da ist natürlich auch Nicola Spierig, die ja diesen Afrik-Kompass aufbaut. Sie hat die Olympiasiegerin 2012 im Triathlon. Sie war ja ist bei uns schon lange dabei als Athletin und nach der Karriere hat sie ja bei uns angefangen im Team. Das sind jetzt fast 2 Jahre her und genau diese Unterstützung, die auch sie bringt und die Erfahrung, die sie hat, was hätte sie gebraucht damals, das ist extrem wertvoll und das ist natürlich das Ziel, dass wir, wie Thomas auch gesagt hat, über die Karriere hinaus diese lange Beziehung aufbauen können und weiterführen können.
Thomas, wie ist es bei dir? Hast du so Athleten, Athletinnen, bei denen du sagst, wow, da hat die Zusammenarbeit richtig gut gefunzt und Trainingspläne schlagen an, Leistungsziele werden erreicht? Das hat man ja häufig so. Also gerade bei jungen Athletinnen, Athleten, die so in so ein Team kommen, wo dann der Camp-Gedanke dazu kommt, der Gruppengedanke, wo man sich gegenseitig unterstützt, zusammen trainiert natürlich, Trainingspläne umsetzt. Hast du da so Beispiele, die dich selbst auch überrascht haben aus eurem Team?
Relativ viele.
Das ist gut. Spricht für dich.
Das ist gut, ja. Nee, insgesamt vielleicht, um das einzuordnen, weil das schon auch was ist, wo wir alle drauf stolz sind. Also ich als Trainer, aber auch alle drumherum, die Athleten unterstützen. Letztendlich ist es so bisher, dass jeder Athlet, der ins Aussie gegangen ist bei mir, hat irgendwann im Laufe dieser Zeit eine persönliche Bestzeit aufgestellt. Also hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt. Jetzt kann man mal sagen, gut, klar, das sind junge Athleten, das gehört auch dazu, sich weiterzuentwickeln, aber manche sind auch schon ins Team gekommen, die durchaus auch schon recht leistungsfähig waren, ja, und das finde ich schon auch erstmal eine wichtige Statistik. Für mich ist ich würde jetzt mal den Mohamed Atawi erwähnen wollen, weil der ist letztes Jahr ins Team gekommen, schon recht erfolgreich, der war letztes Jahr im Halbfinale in Budapest bei der Weltmeisterschaft als 800-Meter-Läufer und ist 1,44 gelaufen und sprach relativ schlecht Englisch, hat trotzdem sich den Schritt getraut, in die Gruppe zu kommen, was, glaube ich, am Anfang echt hart für ihn war, weil er zu tun hatte, alles zu verstehen, gerade auch so in der Gruppendynamik alles zu verstehen. Und der trotzdem durchgebissen hat, die Sachen angenommen hat, zu professionalisieren und letztendlich Silber gewonnen hat bei der EM in Rom und Fünfter war bei den Olympischen Spielen und das in einem Jahr. Und das ist nur der sportliche, sag ich mal, die sportliche Entwicklung, auch menschlich, charakterlich, seine Englischkenntnisse und so weiter, sich so stark weiterentwickelt hat. Das ist schon was, wo wir auch als ganzes Team stolz drauf sind letztendlich, weil es nicht nur darum geht, vielleicht auch, dass Leute Medaillen gewinnen, sondern es geht auch darum, dass Leute sich weiterentwickeln können und als Menschen wachsen. Und das, finde ich, ist als bei ihm als Beispiel total gut gelungen.
Gibt es Beispiele auch oder habt ihr Erfahrungen gemacht, da müssen wir jetzt keine Namen nennen, aber wo ihr tatsächlich auch mal Athleten helfen konntet, so bei Aspekten, ich denke jetzt zum Beispiel an bei Ernährungsberatung. Also klar, da beschäftigt sich heute jeder, der so ambitioniert trainiert, aber könnt ihr da viel Wissen noch weitergeben? Könnt ihr da viel umsetzen?
Ja, extrem viel. Also wir arbeiten mit zwei Ernährungsberatern zusammen momentan im Team und manche Athleten arbeiten mit beiden, manche Athleten nur mit einem von den Ernährungsberatern, aber das geht um Details. Natürlich, manche Athleten wissen schon sehr viel, ich weiß aber auch nicht jeder Athlet schon sehr viel, der ins Team kommt. Es ist nicht bei allen so, dass das schon extrem professionell ist, aber selbst bei denen, die schon sehr, sehr, sehr viel wissen, geht es dann um Feinoptimierung und die haben trotzdem sehr regelmäßig Kontakt zu den Ernährungsberatern und gerade oft die Athleten, die vielleicht schon sehr professionell sind natürlich auch Perfektionisten. Die wollen immer noch mal ein bisschen mehr und es noch besser machen und deswegen arbeiten die auch weiterhin ganz, ganz eng mit diesem Setup zusammen und mit den Experten zusammen, um da halt vielleicht noch mal irgendwo 0,01% rauszuholen letztendlich. Und das ist halt das, was unsere Philosophie auch ausmacht, dass wir einfach versuchen, in allen Bereichen, die dazugehören, das bestmöglich rauszuholen. Ob das jetzt 0,01% ist oder 0,03, wie auch immer. Aber es geht um letztendlich, wie ich es gesagt habe, die Leistungsdichte wird immer größer und letztendlich muss man versuchen, ja, jeden Stein umzudrehen, um vielleicht irgendwo nochmal wieder ein ganz klein bisschen besser zu werden. Und das macht vielleicht letztendlich den Unterschied. Und das ist unsere Philosophie und von allen, die da um den Athleten herum arbeiten. Und ich denke, das ist ein guter Ansatz, um halt immer nochmal ein bisschen besser zu werden.
Ja. Silja, das OAC, euer Team, hat in den letzten 2, 3 Jahren sehr viel Staub aufgewirbelt wegen der Erfolge, weil so viele Athletinnen und Athleten ins Rampenlicht getreten sind. Oder welche Entwicklung habt ihr, wie groß seid ihr und was habt ihr für ein Mittel- und Fernziel für euch gesetzt oder ist das erstmal nur die Philosophie, der dahinter steht?
Ja, vielleicht einmal noch mal ganz kurz zum Anfang des OAC, also das OAC, der On Athletics Club, der wurde ja im Jahr 2020 in Boulder in den USA gegründet. Das war das erste OAC unter der Leitung von Dayton Rittenhain. Und da gibt es natürlich auch viele Anekdoten von damals. Wir hatten wirklich eigentlich fast zuerst die Athleten und Athletinnen, also ganz wenige natürlich, bevor wir dann eigentlich einen Coach hatten. Bei der Gründung des OEC war natürlich auch Olivier Bernhard sehr, sehr stark involviert. Er hatte damals auch diesen Traum von diesem Team. Und auch bei der Rekrutierung damals von Athleten und Athletinnen und auch vom Coach war sehr, sehr stark involviert. Und er hatte wirklich, ja, hat sich seit Jahren so ein bisschen überlegt, wie können wir anders sein? Wie können wir was den Athleten und Athletinnen anbieten, dass sie wirklich auch, dass dann schlussendlich denen zur Weltspitze auch, ja, sie da unterstützen kann. Und es war wirklich das Ziel, eine Gruppe von Top-Athleten zusammenbringen, welche unter einem Top-Coach trainieren, unter Top-Bedingungen, mit einer Top-Infrastruktur. Und ich glaube, das hat sehr gut geklappt. Und nach dem Erfolg des ersten OEC in Boulder wurde dann das zweite oder das nächste OEC gegründet. Das war 2022 in Europa und unter Thomas. Damals, ich kann mich noch erinnern, das war, glaube ich, 2-3 Wochen, nachdem ich angefangen habe bei On, da hatten wir den Launch des OEC Europe. Das war damals noch in Zürich im Letzigrundstadion. Und ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, waren da, glaube ich, 2 vor Ort, 3 Athleten, Athletinnen oder 4. Das war natürlich auch noch ein kleines Team damals. Und wenn man sieht, dass jetzt über 10 Athleten, Athleten bei Thomas im Team sind. Und ein Jahr später wurde dann das OEC Oceania gegründet in Australien. Das unter Leitung von Craig Mottram. Und auch da es ist extrem schön zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und was sehr schön auch zu sehen ist, dass es sind 3 verschiedene Teams, aber schlussendlich es sind alle On-Athleten, Athletinnen, es sind OEC-Athletinnen und die trainieren auch oftmals zusammen. Wenn die jetzt mal an einem Diamond League sind, da gibt es verschiedene Beispiele, wie die dann mal nach dem Race noch ein Workout zusammen machen. Und das ist für uns auch natürlich sehr schön zu sehen. Die trainieren nicht zusammen jetzt, die verschiedenen OSCs, aber wenn sie dann mal am gleichen Ort sind. Und ich glaube, das ja, spricht natürlich auch für uns als Marke, dass wir diese Werte von diesem Team Spirit, dass wir das auch nach außen tragen können in unsere Teams. Und ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Und von 2020 bis jetzt, ich meine, das sind jetzt knapp 4 Jahre, ich glaube, da hat es sich ja, niemand hätte sich das so erwünscht, dass wir da sind oder erwünschen können, sagen wir so. Natürlich hatten wir alle diesen großen Traum, dass wir einmal da an diesem Punkt sind. Und ich glaube auch allgemein einfach zu sehen, wie wir von knapp 10 Athleten, Athletinnen bei Olympia in Tokio zu 66 Athleten, Athletinnen in Paris, das ist natürlich eine, ja, das hätte man sich da wahrscheinlich nicht wünschen können. Und jetzt sind wir an diesem Punkt und wir sind natürlich nicht zu Ende. Es geht weiter und ja, wir werden sehen, was die nächsten Jahre bringen. Ich meine, jetzt ist LA das nächste Ziel für uns alle und das sind jetzt 4 Jahre und da kann sehr viel passieren. Aber ja, wichtig hier natürlich auch nochmal zu erwähnen, es geht wirklich auch um die Qualität und nicht die Quantität. Du hast ja kurz gefragt, wie es weitergeht. Das Ziel ist jetzt nicht, dass wir die Teams verdoppeln in der Anzahl, sondern dass wir wirklich qualitativ entscheiden, welche Athleten, Athleten passen in dieses Team rein, damit natürlich auch die Teamdynamik stimmt und dass die sich gegenseitig unterstützen können.
Mhm. Eine weitere Abrundung, wir haben es eingangs erwähnt, war das On Youth Camp, was ihr jetzt zum wiederholten Male durchgeführt habt. Was für Athletinnen und Athleten waren da aus dem Nachwuchsbereich dabei? Wer war das so?
Ja, da hatten wir jetzt eben, wie gesagt, war das 3. Jahr. Dieses Jahr hatten wir 13 im Gesamten und es waren 7 Medaillengewinner und Gewinnerinnen, die bei den U18 Europameisterschaften eine Medaille gewonnen haben. Das heißt, wir versuchen natürlich schon die Top-Talents, sagen wir jetzt mal, aus Europa da dabei zu haben. Dieses Jahr hatten wir Athleten, Athletinnen aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Frankreich. Also wirklich jetzt sehr ähnlich natürlich wie auch
schöner bunter Haufen, oder?
Aufgebaut ist. Genau, und ich glaube, da so ist natürlich auch das Ganze entstanden. Damals, ich weiß, das war kurz nachdem ich angefangen habe, ja, ein Projekt aufzubauen, das wirklich auch, wo wir sagen können, okay, das unterstützt diese jungen Athleten und Athletinnen. Wir wollten jetzt nicht einfach den jungen Athleten Produkte schicken, die sie probieren können, sondern wir wollten denen wirklich auch diese, ich nenne das immer wie eine Experience. Die kommen dahin und die machen verschiedene Erfahrungen in verschiedenen Bereichen und die gehen vom Camp nach Hause und haben dann verschiedene Skillsets gelernt, die sie dann ja da wirklich auch integrieren können in ihrem Alltag. Und das Ziel ist natürlich schon, so ein bisschen die Next Talents zu finden. Klar, die sind noch sehr jung und da kann noch sehr viel passieren. Aber ja, für mich ist das eines der schönsten Projekte, dann wirklich auch zu sehen, am Anfang kommen die dahin, die sind sehr schüchtern noch, sprechen nicht alle Englisch. Und am Ende, und die kennen sich nicht, und am Ende des Camps, nach 10 Tagen, gehen die nach Hause und da ist so eine Verbindung und so ein Zusammenhalt da. Und die wollen dann gar nicht mehr gehen, weil die sagen, ja, das ist die beste Woche, die wir erlebt haben. Und das ist für mich eigentlich das Schönste zu sehen. Und schlussendlich, ja, die sind in einem Trainingslager. Aber ich sage immer, das Training ist zu diesem Zeitpunkt ein bisschen zweitrangig. Mhm. Es gibt die verschiedenen Workshops, die wir organisieren. Die müssen auch selber lernen zu kochen. Die müssen ihre Wäsche waschen. Das sind alles Punkte, die zum Leben eines Spitzensportlers, sagen wir mal in der Leichtathletik, dazugehören. Und das sind kleine Dinge, aber das gehört dazu. Und ja, das wollen wir dann auch. Wir wollen nicht, dass jemand für die kocht, sondern die sollen das auch selber machen. Mhm. Und das sind genauso so Erfahrungen, die sie dann mitnehmen können. Und für uns ist das wirklich so das Schönste zu sehen. Und da arbeiten wir auch nah mit Thomas zusammen und schauen, wie können wir das beste Umfeld schaffen und wie können wir auch diese Gespräche zwischen den OSC-Athleten, Athleten, die genau das Gleiche durchgemacht haben, wie können wir die ermöglichen? Und da schauen wir immer, dass wir ja verschiedene Workshops haben oder auch Austausche, wo die einfach mal Fragen stellen können. Und das ist für viele dann so ein bisschen das Highlight, wenn sie sehen, die jungen Athleten kommen dahin und da sehen sie, dass jemand, der eine Medaille gewonnen hat an der Europameisterschaft, da, das sind dann die Augen, die funkeln dann und die sind dann manchmal ein bisschen schüchtern, aber dann können sie Fragen stellen und das ist auf jeden Fall immer sehr, sehr schön zu sehen.
Thomas, ist das die Zukunft der ambitionierten Leichtathletik, dass man viel mehr in Teams zusammen, noch mehr in Teams zusammenarbeiten wird? Also gerade, ihr zeigt jetzt diese Erfolgsbeispiele, die sich jetzt in den letzten 2 Jahren schon so umgesetzt haben und als Erfolge erwiesen haben. Wir kennen aber auch oder wir kennen die Geschichten von vielen afrikanischen Läufern, die schon seit langer Zeit auch in Teams so arbeiten. Ist das die Zukunft auch für das Modell, wie wir weltweit so zusammenarbeiten werden in der Leichtathletik, speziell auch im Laufen?
Ja, ich würde sagen, das ist ein Teil von Professionalisierung letztendlich, ne? Weil die Teams halt einfach ein gutes Setup bieten können. Ich denke, trotzdem gibt es auch, wie sie hier das vorhin erklärt hat, beide Wege. Es gibt den Weg in einem Team, aber es gibt auch den Weg als individueller Athlet und es gibt auch individuelle Athleten, die sehr erfolgreich sind. Ja, Jakob Ingebrigtsen ist in keinem Team, der ist auch sehr erfolgreich. Ja, es gibt beide Wege, denke ich durchaus, aber ich denke, Teams bieten vielleicht gerade jungen Athleten einfach die Möglichkeit, vielleicht auch etwas schneller zu wachsen, zu lernen von erfahrenen Athleten, in ein Setup zu kommen, wo einfach viel geboten wird, wo man sich vielleicht nicht alles selber aufbauen muss. Also ich denke, es gibt durchaus beide Wege, es wird auch beide Wege immer geben. Letztendlich ist Laufen oder Leichtathletik natürlich ein Individualsport, das ist auch immer noch der Unterschied zum Radsport. Im Radsport, da letztendlich steht man als Team zusammen an der Startlinie, das ist bei uns letztendlich immer noch anders und das wird sich, glaube ich, auch nicht so schnell ändern, zumindest nicht, was die olympische Disziplinen angeht. Letztendlich läuft jeder für sich, aber ein Team kann natürlich viel Kraft freisetzen, wenn man tagtäglich zusammen trainiert, zusammen arbeitet, sich gegenseitig unterstützt, Erfahrung teilt, auch anderen Athleten helfen kann oder von anderen Athleten profitieren kann auf dem Weg der Professionalisierung. Bei Verletzungen, vielleicht hat ein anderer Athlet das schon mal gehabt und kann Erfahrung teilen. Gibt es ganz viele Beispiele, denke ich. Wodurch ein Team Vorteile hat. Aber trotzdem, denke ich, wird es auch immer weiterhin den individuellen Weg geben. Und das ist ja auch okay und vielleicht auch schön, dass es halt die unterschiedlichen Möglichkeiten gibt.
Silja, wie herausfordernd ist denn die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Mentalitäten in der Welt? Ihr habt ja jetzt wirklich internationale Teams. Du hast ja eben diese Nationenvielfalt aufgezählt beim Youth Camp. Wie herausfordernd ist das, dass man da so ganz unterschiedliche Mentalitäten hat? Oder ist da tatsächlich die Laufplattform dann oder leichtathletische Plattform so groß, dass das die Unterschiede überdeckt?
Ja, ich glaube auf jeden Fall. Ich meine, schlussendlich hat man, ich finde, der Sport allgemein und jetzt auch die Leichtathletik, ich finde, das ist so ein schönes Mittel, da Athleten, Athletinnen und Leute aus verschiedenen Nationen zusammenzubringen. Und ich finde das wirklich eines der schönsten Beispiele. Und ich glaube, da für mich, ich sehe das überhaupt nicht als Hürde, sondern ich sehe das eigentlich als etwas sehr, sehr Positives und Schönes. Und die können voneinander lernen. Und man hat da Zeit, sich näher kennenzulernen, die verschiedenen Kulturen besser kennenzulernen und eben auch einfach mal zu verstehen für die jungen Athleten, Athleten, die vielleicht nur sich am Anfang der Karriere, die sind dann vielleicht in Deutschland und die kennen nur, wie es läuft in Deutschland. Mhm. Aber schlussendlich, wenn die das wirklich dann an die Spitze schaffen, dann ist das ja genau das Wichtigste, dass irgendwie man ist die ganze Zeit am Reisen in verschiedenen Ländern, man muss schauen, ob man irgendwo was essen findet. Und das bereitet sie schlussendlich dann wirklich auch vor auf das. Und deshalb ist es für uns auch wichtig, die verschiedenen Nationen da mit reinzubringen. Und ich glaube, schlussendlich, die lernen nur voneinander. Also das ist das Schönste schlussendlich zu sehen, weil die haben einen Zusammenhalt und der Sport bringt sie zusammen, egal woher sie kommen. Und schlussendlich, wenn die auf der Startlinie stehen, ist es egal, woher du kommst. Du bist da, um deine beste Leistung zu zeigen. Und wir sehen das eher als unterstützend an und jetzt weniger als eine Herausforderung. Und ich glaube, das ist auch bei allen Athleten, die wir haben. Wir hatten jetzt gerade im Oktober, wir machen immer so ein Athlete Summit. Mhm. Einmal in den USA und dann einmal in Europa. Und da ist wirklich das Ziel, dass wir die alle zusammenbringen. Und da haben wir auch Teambuilding zwischen den verschiedenen Sportarten. Und dieses Jahr hatten wir ein Teamkochen schlussendlich. Und das ist so schön zu sehen, wie Leute, die sich überhaupt nicht kennen, die kommen zusammen. Und ich glaube, das ist für alle Seiten sehr, sehr bereichernd. Sei es jetzt im Youth Camp, sei es im OEC oder eben auch allgemein in unserem Athletenportfolio. Und das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung und wir versuchen da, wir sehen da nur das Positive, obwohl es dann natürlich gibt es manchmal Hürden, sei es jetzt mit der Sprache oder sonst, aber auf jeden Fall war das jetzt ein Beispiel in Zürich, wo viele dann zu uns kamen und sagen, hey, das war so cool, an den Athleten kennenzulernen und mal zu lernen, hey, wie trainieren die eigentlich? Wir trainieren eigentlich Trail-Athleten und wie trainiert dann Triathlet und was haben... Man kann da gegenseitig voneinander lernen und vielleicht Sachen auch in den Alltag integrieren.
Auf jeden Fall. Thomas, du hast das vorhin schon dargestellt, auch dass die Leichtathletik, also auch aus deutscher oder europäischer Perspektive, die Laufdisziplinen haben unheimlich aufgeschlossen, auch zur internationalen Spitze. In der europäischen Spitze sind deutsche Läufer sehr stark vertreten. Wie siehst du die weitere Entwicklung oder hast du konkrete persönliche Ziele auch mit dem Team?
Ja, es gibt einige Ziele natürlich. Die kann man gar nicht so leicht alle teilen.
Lass uns mal teilen.
Wie ich vorhin schon angedeutet habe, für mich als Trainer ist immer erstmal wichtig, dass man versucht, wirklich eigentlich das ganze Team weiterzuentwickeln. Es geht nicht nur darum, dass einzelne Athleten aus dem Team Medaillen gewinnen. Es geht auch darum, natürlich würde ich lügen, wenn ich es nicht sagen würde, aber es geht wirklich auch darum, alle Athleten weiterzuentwickeln, die im Team sind. Und so das ganze Team eigentlich besser zu machen. Und ja, wir haben dieses Jahr 3 Medaillen bei der EM gewonnen. Und gut, jetzt ist nächstes Jahr eine Weltmeisterschaft. In 2 Jahren wieder eine EM. Wir haben eine Hallen-Europameisterschaft, eine Hallen-Weltmeisterschaft. Und letztendlich geht es darum, das Team auf ein Level zu heben, letztendlich international so konkurrenzfähig zu sein, um die Medaillen zu kämpfen. Mhm. Wir wissen alle, wie schwer das ist, letztendlich Medaillen zu gewinnen. Letztendlich geht es aber erstmal darum, möglichst viele Athleten auf dem Level zu haben, zu befähigen, um die Medaillen zu kämpfen. Und das sind die Ziele für die nächsten Jahre. Ich habe jetzt keine Anzahl von Medaillen im Kopf. Das stecken wir uns auch untereinander nicht. Gibt auch keine Vorgaben dafür. Aber es geht einfach darum, die Athleten ja Stück für Stück immer weiterzuentwickeln und dann halt dort auf internationalem höchsten Level mitkämpfen zu können. Und das ist halt das, was sich jeder Athlet wünscht und natürlich auch jeder Trainer letztendlich wünscht und auch das ganze Team drumherum.
Silja, ich will nochmal zurückkommen. Du hattest das eben erwähnt, dass der Olivier als Firmengründer auch sehr aktiv daran mitgewirkt hat oder dass es seine Initiative auch war, überhaupt das OEC-Team zu gründen und diese professionelle Betreuung von Athleten ins Leben zu rufen und hab dann natürlich auch Nicola Spierig damit als Profi-Triathletin mit ins Team geholt. Das gibt natürlich einen großen Push, ne, wenn einer der Firmengründer jetzt hinter dieser Aktion mit dahinter steht. Wie ist so die Arbeitsatmosphäre, wenn ihr jetzt bei On in der Firmenzentrale seid und von euren Projekten berichtet, von der Arbeit mit den Athletinnen und Athleten, werdet ihr sicherlich um euren Job beneidet, oder?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich glaube, das hat sich in den letzten 3-4 Jahren auch nochmal sehr stark verstärkt. Vor 4 Jahren, wie gesagt, wir hatten da knapp, oder 3 Jahren, wir hatten da knapp 10 Athleten, Athletinnen in Tokio. Mhm. Und jetzt waren wir mit 66 vertreten. Und das ist natürlich für uns sehr schön zu sehen, genau in Paris. Mhm. Und es ist unglaublich, wie intern auch das Interesse da ist. Also das ist wirklich so, so schön zu sehen. Und die Leute wollen ein Teil davon sein. Und die sehen auch, wenn On-Athleten erfolgreich sind, da freuen sich die Leute, egal in welchem Team die jetzt arbeiten. Und ja, also es ist immer schön zu sehen, wir machen so ein Onboarding für alle neuen Mitarbeitenden, wo wir dann die verschiedenen Bereiche vorstellen bei On. Und da haben wir auch einen Spot. Und auch immer danach, da kommen so viele Fragen und da so viel Interesse. Und viele sagen, wow, das ist so ein cooles Team. Und es ist echt super cool, dass wir das machen und in diesem Bereich tätig sind und Athleten unterstützen. Und was wir auch immer natürlich versuchen, ist, Athleten nach Zürich zu bringen und ein Q&A zu machen. Mhm. Wir hatten vor wenigen Wochen Mama Ben Shelton, der Tennisspieler aus den USA in Zürich, für Bandtests. Und dann hatten wir ein Q&A mit Mitarbeitern, die konnten Fotos machen, Fragen stellen. Und das ist das Ziel, dass wir, klar, unser Team, wir sind sehr nah dran, aber wir versuchen auch das gesamte Unternehmen näher zu bringen. Und das ist wirklich was wir ja auch in Zukunft sehr, sehr gerne weiterführen möchten. Und Olivier, der bringt, also von ihm kommt auch dieses familiäre Umfeld. Und Olivier ist an den verschiedenen Wettkämpfen dabei, der kommt zur Olympiade, an der Weltmeisterschaft. Und man sieht auch richtig, auch wie er mitfiebert. Und ich glaube, das ist so was Schönes, was er natürlich dann auch an uns weitergibt und an die gesamte Kultur. Und ich glaube, das kommt schon sehr viel, wie natürlich die Kultur sich über die Jahre weiterentwickelt hat. Aber auch, wir haben verschiedene Werte, die sind über die Jahre gleich geblieben. Und das wird sich auch nicht ändern. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, das ist eine sehr familiäre, sehr unterstützende, aber auch sehr inspirierende Atmosphäre, die wir haben. Und zum Beispiel jetzt das Nachwuchscamp, das wir organisieren, das war eine Initiative von unserem Team. Und es gibt uns auch als Mitarbeitende wirklich die Möglichkeit, unsere so ein bisschen Träume zu verwirklichen und was vorzuschlagen. Und ja, da ist sehr, sehr viel Unterstützung da, sei es jetzt im Team oder auch allgemein. Und das ist auf jeden Fall sehr schön zu sehen. Also ich gehe sehr gerne in unser Büro in Zürich, weil es einfach eine Top-Atmosphäre ist. Und man sieht wirklich, dass die Mitarbeiter mit so viel Leidenschaft auch dahinter stehen, hinter dem, was sie machen. Und das auch für mich persönlich, also für mich auf jeden Fall ein Traum, den ich so verwirklichen konnte, da auch so meine Leidenschaft auch zum Beruf zu machen.
Ja. Da spannt sich ja auch tatsächlich der Bogen, also von dem, was wir anfangs besprochen haben. Also letztendlich war das ja auch einer der Gründungsgedanken auch von Olivier, als er On gegründet hat, damals in den 2009, 2010er Jahren mit seinen Kollegen und Mitgründern. Er wollte ja letztendlich, er war ja Athlet, er wollte ja Produkte haben, mit denen er seinen Sport besser ausführen kann. Und kann ich mir vorstellen, wie er jetzt am Rande steht mit glänzenden Augen und sieht, wie die Athleten in On-Produkten dann gut performen und auch wie eure Arbeit Erfolg hat auf jeden Fall. Dann bin ich begeistert, zu hören, was ihr da, was ihr unternehmt, was ihr Projekte habt und vor allen Dingen auch mit welchem Erfolg das für die Athletinnen und Athleten stattfindet. Und bin da sehr gespannt, was wir in Zukunft hören können. Ich bedanke mich erstmal. Das war jetzt wirklich ein großer Bogen von der Gründungszeit von On über die Produkte, den Einfluss der Athletinnen und Athleten auf die Produkte bis hin jetzt zur täglichen Arbeit von euch mit den Athletinnen und Athleten vor Ort, wo immer ihr auch seid. Thomas, du bist in Südafrika. Wie sieht dein weiterer Tag heute für dich aus?
Ja, jetzt haben wir gleich ein Team-Meeting mit dem Staff und dann noch ein zweites Training in 2,5 Stunden ungefähr. Jetzt ist aber gerade Gewitter aufgezogen, aber mal schauen. Genau, dann wieder Training. Ist relativ simple Tage, aber relativ voll.
Silja, bei dir ist noch früh am Morgen. Du wirst wahrscheinlich jetzt erstmal zum Frühstück gehen, nehme ich an, oder?
Genau, das werde ich auf jeden Fall machen.
Und die Trainingseinheit kommt später bei dir?
Genau, das ist so. Ich werde auch noch hier kurz laufen gehen am Nachmittag auf jeden Fall und das schöne Wetter genießen.
Dann tut das. Vielen lieben Dank. Das war sehr aufschlussreich. Und lasst uns mal jetzt schon verabreden. Also ich glaube, wir dürfen nicht 2 Jahre warten. Lasst uns die Erfolge von euren Teamarbeiten mal verfolgen. Und bin dann sehr gespannt, was da kommende Saison schon dabei rauskommt. Ihr habt ja die Zahlen genannt, wie viele Athleten ihr da schon betreuen konntet, wie viele zu Medaillen gekommen sind. Aber vor allen Dingen auch, Thomas, dass du sagst, die Mehrzahl oder fast alle kommen auf jeden Fall zu Bestleistungen. Das ist ja ein wirklich großer Beleg für die Arbeit, die ihr da mit dem Team macht. Danke erstmal und ich wünsche euch für die Zukunft und für die nächsten Jahre alles Gute mit eurer Arbeit im Team bei On.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war doch ein sehr interessantes Gespräch über ein spannendes Projekt, das sicherlich noch für viel Wirbel in der Laufszene sorgen wird. Schade, dass ich persönlich für das On Youth Camp zu alt bin und auch viel zu untalentiert. Wäre das anders, würde ich mich sicherlich bemühen, irgendwie in dieses Programm reinzukommen. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Silja Mühlebach und Thomas Dreißigacker und natürlich an den Partner dieser Folge, die Schweizer Laufmarke On.